Ja, ich wünsche euch einen schönen Abend. Wir gehen in die Apostelgeschichte und wir schauen uns heute an, wie die Missionsreise weiterging. Die erste große Ernte, die jemals eingefahren wurde. Das erste, zumindest die erste, von der uns berichtet wird. Aber bevor wir da anfangen, wollte ich eine Sache erzählen. Und zwar vor einigen Jahren durfte ich einmal zu Gast sein in einer Vorlesung in der FTH in Gießen. Also ich war bei meinem schlauen Bruder zu Besuch, der hat dort gewohnt und dort studiert. Und dann hat er mich mitgenommen. Und dann saßen wir da in so einem Kurs oder Seminar. Und da ging es darum, um Methoden zur Evangelisation. Und der Professor hat es ganz geschickt gemacht, er hat es alles die Studenten machen lassen. Die durften dann so in zweier Teams, durften sie dann so etwas vorstellen. Wie kann man richtig gut missionieren? Also was ist eine richtig gute Methode, um Mission zu betreiben? So, das war so die Aufgabe von denen. Und die sollten dann diese Methoden vorstellen, die sollten dann die Vor- und Nachteile ihrer Methode so ein bisschen darlegen, zeigen, wie man das jetzt machen könnte, wie könnte man das hier bei uns machen, wie würde das jetzt vorangehen, wie würde man das machen. Und dann waren da so zwei, und das ist bei mir echt hängen geblieben, weil ich immer wieder drüber nachdenken musste, was die gesagt haben. Und zwar, die haben eine Methode vorgestellt, wie könnten wir Deutschland evangelisieren. Und sie haben, aus ihrer Sicht war das so, das müsste man endlich mal machen. So, wir müssen endlich mal so missionieren. Und zwar haben sie gesagt, das ist die Methode der Evangelisation mit Hilfe von Zeichen und Wundern. Und dann haben sie das so vorgestellt an einem praktischen Beispiel. Dann haben sie irgend so einen Typen aus Afrika vorgestellt, so einen Evangelisten. Und der hat offenbar seine Evangelisationen so gemacht. Der hat immer so Zeichen und Wunder gemacht. Und die Evangelisationen wurden dann von großen Wundern begleitet und dann erzählten sie sogar, dass anscheinend sogar Tote während dieser Evangelisation aufgewacht sind, auferweckt wurden. Nun, wie auch immer man zu solchen Berichten steht, was ich interessant fand, ist so ihre Darstellung oder ihre Überzeugung. Die haben gedacht, okay, wenn wir nur Wunder tun würden bei unserer Evangelisation, also wenn wir mit den Menschen reden, hier in Gmünd auf dem Marktplatz, und wenn wir einfach nur mit denen reden, das hilft nicht so viel. Wir müssten auch Wunder tun, Zeichen und Wunder. Und dann würden die Leute uns zuhören. Dann würden sich die Leute bekehren. Und es scheint uns doch irgendwie klar zu sein. Also wenn wir dort auf dem Marktplatz sehen und dann fährt da einer so vorbei mit einem Rollstuhl und wir würden dem dann sagen, hier, steh jetzt auf, sei gesund, sei heil, und dann würde er aufstehen und alles wäre wieder in Ordnung. Dann scheint es uns doch, also ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber von meinem Gefühl her würde ich glauben, dass die Leute mir dann zuhören würden. Und dann könnte ich ihnen von Jesus erzählen und sie könnten ja schlecht dagegen argumentieren. Ich meine, immerhin, da saß gerade einer im Rollstuhl. Und jetzt kann der laufen. Also, da muss was passiert sein. Also, die können ja nicht einfach sagen, den Gott gibt's nicht. Und mit diesem Jesus will ich nichts zu tun haben. Also, ich glaube, wir würden das auch so sehen. Viele Christen sehen das auch heute so, so wie diese beiden Studenten. Also, dieses einfach nur predigen, irgendwas sagen oder Traktate verteilen, das ist so kraftlos. Da muss ja mehr passieren, wenn da mehr passieren würde, dann würden die Leute sich auch bekehren. Aber, und ich nehme das jetzt mal vorweg, wir werden das nochmal hier, wenn wir den Text durchgehen, nochmal sehen, aber ich nehme das jetzt mal einfach vorweg. Ich glaube, wenn wir die Bibel gründlich lesen, wenn wir lesen, was Gott hier in seinem Wort schreibt und was in der Vergangenheit passiert ist, dann schockiert uns das vielleicht, aber wir lernen, dass es eigentlich genau anders funktioniert. Also es funktioniert nicht so, wie wir uns das vorstellen. Durch das Alte Testament schon hindurch. Im Alten Testament gab es Elia, ein großer Prophet vor dem Herrn. Und er redet zu den Menschen und er tut große Wunder. Also da kommt Feuer vom Himmel runter. Der lässt extra so einen Altar bauen, Wasser drüber schütten, alles. Und dann kommt Feuer vom Himmel runter. Aber der muss sich trotzdem verstecken. Also ihm sein Leben wird trotzdem bedroht. Also die Leute sind dann schon erstmal begeistert und beeindruckt, aber das hält irgendwie nicht so lang. Er sagt, es wird eine Trockenheit geben. Es wird viele Jahre nicht mehr regnen. Und dann passiert's wirklich so. Und anstatt dass, das ist ja ein großes Wunder. Und anstatt dass die Leute dann sagen, oh, guck mal, der hat die Wahrheit gesagt, der hat die Zukunft vorausgesagt. Er hat gesagt, es soll nicht regnen und es regnet nicht mehr. Wir müssen ihm zuhören. Er musste um sein Leben fürchten und weglaufen. Und als er dann wieder betet und es wieder regnet, dann wird er auch nicht mit offenen Armen empfangen. Also diese Wunder, die haben Elia nicht so geholfen. Wir können Jesus selber nehmen. Jesus tat wunderbare, herrliche Wunder. Die waren nachprüfbar für jeden. Du konntest deinen Verwandten bringen, der gelähmt war oder blind oder sonst irgendwas war. Und du konntest den dorthin bringen und du konntest dort stehen bei Jesus und warten. Und irgendwann, wenn du an der Reihe warst, konntest du zu ihm gehen. Und dann hat er den geheilt. Und du konntest es überprüfen. Du wusstest es, sein ganzes Leben war der blind oder was auch immer. Und Jesus tut das größte Wunder. Er weckt Lazarus auf von den Toten. Und jetzt sollte man meinen, alle Leute sind begeistert von ihm. Aber wenn ihr die Stelle lest, wo das passiert, wo Jesus Lazarus von den Toten auferweckt hat, was passiert dann? Genau diese Auferweckung, die ist der Anlass dafür, dass die Obersten sagen, guck mal, jetzt hat er jemanden von den Toten auferweckt. Und eigentlich sollte man meinen, oh, der hat jemanden von den Toten auferweckt, wir glauben an ihn. Aber die sagen, schau mal, der hat jemanden von den Toten auferweckt. Jetzt werden dem alle nachlaufen, wir müssen ihn schnell töten. Schon verrückt, oder? Aber das ist das Problem bei dieser ganzen Geschichte. Wir Menschen funktionieren nicht so logisch, wie wir glauben. Und das ist alles immer nicht nur einfach eine Kopfsache, das mit unserem Glauben. Das haben wir letztes Mal auch schon besprochen, aber heute werden wir das nochmal ganz besonders sehen. Unser Glaube ist nicht einfach nur etwas, wovon man sich überzeugt. Und dann weiß man die richtigen Sachen. Und dann ist man automatisch gläubig. So funktioniert das nicht. Jakobus sagt, die Teufel wissen auch, dass es Gott gibt und dass er allmächtig ist. Und sie zittern vor ihm. Aber die sind deswegen noch lange nicht in dem Sinne, sie können nicht zu Gott umkehren. Zeichen und Wunder können ein ungläubiges Herz nicht verändern. Unglaube ist nicht da, weil man was nicht versteht, sondern Unglaube ist Rebellion gegen Gott. Ich will nicht, dass Gott mir sagt, was ich tun soll. Das ist Unglaube. Und das geht nicht weg, weil ich was verstehe. Weil ich liebe ja bestimmte Dinge und die will ich nicht loslassen. Und dann kannst du mich überzeugen, wie viel du willst. Und du kannst Leute aufstehen lassen, wie viel du willst. Die können alle wieder lebendig werden. Aber ich will trotzdem meine Freiheit behalten. Ich will trotzdem nicht, dass Gott mir sagt, was ich tun soll. Der Mensch will sich Gott nicht unterordnen. Was hat das mit unserer Stelle heute zu tun? Nun, Paulus und Barnabas sind unterwegs. Die missionieren. Also die gehen auf die Marktplätze, in die Synagogen, überall hin, wo sie können, überall, wo die Türen aufgehen. Und wo keine Türen aufgehen, stellen sie sich draußen hin. Und die wollen die Menschen überzeugen davon, dass Jesus ihr Herr sein will, dass Jesus sie rettet. Und wie machen sie das? Wir haben das in Antiochia gesehen. Paulus hält Predigten, der führt Gespräche. Die Predigt in Antiochia, die ist sogar ziemlich kompliziert, das, was er dort in Antiochia predigt. Aber nicht nur das, Paulus redet nicht nur, sondern da lesen wir auch noch hier den zweiten Teil. Trotzdem blieben Paulus und Barnabas noch längere Zeit dort und verkündigten unerschrocken die Botschaft von der Gnade des Herrn. Und der bestätigte das, indem er Zeichen und Wunder durch die Apostel geschehen ließ. Also die reden nicht nur, sondern Gott beweist sich sozusagen in ihren Worten. Wir haben das letztes Mal nicht weiter ausgeführt, die letzten Male, aber heute wollen wir uns das anschauen. Was bedeutet das? Wie zeigt Gott sich durch Zeichen und Wunder? Oder wie bekräftigt er die Botschaft durch Zeichen und Wunder? Und was ist der Sinn von diesem Ganzen? Oder inwiefern ist das hilfreich? Wir sind an der vierten Station angekommen von unserer Missionsreise. Wir haben als erstes hier Zypern, wo dieser Führungswechsel stattfindet. Paulus wird ein Apostel. Dann geht's nach Antiochia. Da ist sozusagen, Lukas fängt dort an, uns das alles zu erzählen. Die Feindschaft fängt an zu wachsen. Die müssen fliehen. Die fliehen nach Ikonium. Das haben wir letztes Mal gehabt. Da wird die Feindschaft nur noch größer. Also die Menschen wollen ihn nicht, aber viele glauben auch an ihn, an Jesus. Und dann ist hier die vierte Station Lystra. Und eigentlich ist es gar keine Reise, eigentlich ist es ja eher so eine Flucht. Also die sind immer in einer Stadt, bis man sie da nicht mehr haben will und bis es zu heiß wird und zu eng und dann fliehen sie einfach in die nächste. Wir müssen uns mal vorstellen, was das bedeutet. Also wenn wir jetzt hier, Simon ist hier nach Malchow gezogen und das würde bedeuten, der ist da so lange, bis die ihn so richtig hassen und ihn quälen und so alles und dann, bis es nicht mehr auszuhalten ist und dann muss er in die nächste Stadt ziehen. Also so müssen wir uns das vorstellen, so war das damals. Und wir schauen uns heute an, was hier in Lystra passiert. Als erstes gibt es Begeisterung. Also wir lesen mal die Verse 8 bis 11 im Kapitel 14. Kapitel 14, die Verse 8 bis 11. In Lystra lebte ein Mann, der keine Kraft in den Beinen hatte. Er war von Geburt an gelähmt und er hatte noch nie einen Schritt getan. Der hörte zu, wie Paulus redete. Und als Paulus ihn anblickte und den Glauben dieses Mannes sah und sein Vertrauen geheilt zu werden, da sagte er mit lauter Stimme zu ihm: Steh auf, stell dich gerade hin, auf deine Füße. Und der sprang auf und er begann herumzugehen. Und viele Leute hatten gesehen, was Paulus da tat. Erstmal bis hier. So sieht es aus, wenn Gott die Worte bestätigt durch Zeichen und Wunder. Dieser gelähmte Mann, der war von Geburt an gelähmt. Das bedeutet, er ist auf die Welt gekommen und er hat seine Beine nicht benutzen können. Wahrscheinlich konnte er auch nicht krabbeln. Er ist aber groß geworden. Wahrscheinlich hat man sich um ihn gekümmert. Aber er konnte seine Beine nie benutzen. Er ist nie gelaufen. Das ist was Besonderes, weil das ist etwas, was man nicht spielen kann. Also das kann keine Show sein oder so, sondern von Geburt an, kleine Babys machen sowas nicht. Das ist keine Show oder kein Faulsein oder so ein Bettel, so ein Trick zum Betteln oder so, sondern das ist wirklich ein Mann, der von Geburt an gelähmt war. Der ist noch niemals in seinem Leben gelaufen. Vielleicht saß er auf einem dieser Plätze, wo Paulus seine Reden hält. Und Paulus steht dort und er redet zu den Leuten. Wir wissen nicht, mit vielen Leuten, mit wenig. Ich glaube, Paulus war das egal. Der hat einfach mit jedem geredet, der ihm auch nur ein bisschen zugehört hat. Und Lukas erzählt uns jetzt, dass dieser Mann Paulus ganz besonders zuhört. Er hat irgendwie Hoffnung und Vertrauen in die Predigt von Paulus. Und ich habe mir das dann so überlegt. Also wir kennen ja diesen Mann nicht, aber behinderte Menschen haben es nie leicht. Also die haben es auch heute nicht leicht, wenn du nicht laufen kannst. Aber in der Antike war das ja noch schlimmer als heute. Und dieser Mann sitzt dort und der ist völlig hilflos. Der hat nicht die gleichen Hilfen, wie wir das heute haben. Ein soziales Netz wird bezahlt, für ihn wird eingekauft und alles. Der muss irgendwie schauen, dass es läuft. Vielleicht kümmert sich jemand um ihn. Aber er ist darauf angewiesen, dass dieser jemand immer wieder immer da ist, dass Leute ihm Geld einfach schenken oder irgendwas. Er kann nichts tun. Er sitzt dort und er hört jetzt Paulus zu. Und wir wissen, was Paulus gepredigt hat. Paulus hat gepredigt, dass Gott die Welt so sehr geliebt hat, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Paulus hat gepredigt, dass Jesus diesen Menschen lieb hat und dass Jesus diesen Menschen retten will und dass Jesus diesen Menschen und seine Not sieht, dass er nicht alleine ist. Und diese Worte, das Evangelium von Jesus, das hat diesen Mann offenbar so berührt, dass er voller Vertrauen und voller Glauben zugehört hat. Jesus, der seine Herrlichkeit aufgibt, der seinen Thron verlässt, der sich erniedrigt und der zu den einfachen Leuten kommt, zu den armen Leuten, die unwichtig sind, mit denen keiner was zu tun haben will. So jemand wie dieser Gelähmte, der da sitzt und der völlig unnötig ist, der völlig unbrauchbar ist für die ganze Stadt. Niemand braucht ihn. Er ist einfach da, er ist eine Last für alle. Aber Jesus liebt genau solche Menschen. Und er hat es, als er auf der Erde war, gezeigt. Und Paulus erzählt es wahrscheinlich. Und dieser Mann hört zu und sagt, diesen Jesus muss ich kennen. Den will ich haben, weil ich bin genau so einer, der das braucht. Und er saugt diese Botschaft auf. Er sehnt sich nach diesem Jesus. Und er sehnt sich danach, dass Jesus auch in sein Leben kommt. Und wir wissen nicht, wie Paulus das gesehen hat, diesen Glauben. Und dieses Vertrauen, vielleicht hat er laut geweint, vielleicht hat er geweint, als er das gehört hat von Jesus. Und Paulus hat das gesehen und gemerkt, das berührt diesen Mann wirklich. Dieser Jesus berührt diesen Menschen. vielleicht hat er auch was gesagt, vielleicht hat er laut gerufen und gesagt, hey, ich will das haben, Paulus, bitte, ich will auch diesen Jesus kennenlernen. Wir wissen es nicht, aber Paulus sieht diesen Mann und sagt, ich will das dir geben. Ich möchte, dass du erlebst, wie gut Jesus ist. Und er ruft ihm diese Worte zu, diese unfassbaren Worte. Er sagt hier im Vers 10, steh auf, stell dich gerade hin auf deine Füße. Und da sprang der Mann auf und er begann herumzugehen. Das Unfassbare geschieht. Der Lahme vertraut darauf, dass Jesus ihn wirklich sieht, dass dieser Jesus, von dem Paulus da redet, wirklich real ist, dass dieser Jesus ihn wirklich liebt, dass ihn wirklich annimmt. Und er hat dieser Botschaft Vertrauen geschenkt. Bisher waren das nur Worte von Paulus. Paulus hat gesagt, Jesus ist gut. Paulus hat gesagt, Jesus ist freundlich. Und dieser Mann hat es geglaubt. Aber jetzt kommt der Beweis. Jetzt kommt sozusagen die Tat, die Jesus dann wirklich tut, wo Jesus dann wirklich das bestätigt, was Paulus gesagt hat. Und scheinbar, wenn man jetzt so will, funktioniert das mit den Zeichen und Wundern wirklich so, wie diese beiden Studenten damals, wo ich von euch erzählt habe, wie die sich das vorgestellt haben. Mach ein Zeichen und ein Wunder und du bekommst automatisch die Aufmerksamkeit der Leute. Dann kannst du mit denen reden und die hören dir sogar zu. Und genau das, ich schätze, so würden wir es uns ja doch ehrlich gesagt auch vorstellen. Viele Menschen haben das gesehen, steht hier. Viele Leute hatten gesehen, was Paulus da tat. Und sie riefen auf Lykaonisch, die Götter sind als Menschen zu uns herabgekommen. Und das klingt erstmal jetzt, wenn man so sarkastisch sein will, irgendwie richtig. Jesus ist zu uns herabgekommen. Aber die meinen hier was anderes. Wie ein Lauffeuer geht das Ganze durch die Stadt. Ich war mal unterwegs, da war ich noch Jugendlicher, das ist erschreckend lange her. Und dann war ich in einer anderen Stadt und wir waren in einer Jugendgruppe und da war so eine Gebetsgemeinschaft. Und da war so ein Jugendlicher und der hat ein Gebetsanliegen gesagt. Wir haben uns so zusammengestellt und er hat es uns dann erzählt. Und zwar hat er mit einem Freund aus der Schule, glaube ich, oder aus der Ausbildung gesprochen über den Glauben und auch über das Gebet. Und dieser Freund, der hat ihn dann so gefragt, hat gesagt, ja gut, wenn du betest, passiert dann was? Also macht es wirklich, verändert es was? Und er war überzeugt, er ist Christ. Er sagt, natürlich, wenn ich bete, dann verändert sich was. Und dann hat dieser Freund gesagt, und ich weiß nicht, wie ernst er das gemeint hat, aber scheinbar hat er das ernst gemeint, er hat gesagt, ja, aber guck mal hier, hört Jesus darauf, wenn du betest und macht er das dann auch, was du sagst, was du ihn bittest? Und kann er auch ein Fußballspiel kontrollieren? Heute spielt ja Frankfurt oder morgen spielt Frankfurt. Wenn du betest, kann Jesus das machen, dass die gewinnen? Und dieser Junge, der ist felsenfest davon überzeugt gewesen, Jesus kann das. Und er sagt, ja, Jesus kann das. Und dann sagen die, und dann haben die sich irgendwie so, sind die so verblieben, dass der jetzt dafür betet, dass Frankfurt gewinnt. Und dann hat er uns das in der Jugend oder in dieser Jugendstunde, dieser Gebetsgemeinschaft dann gesagt, sagt er, hey, wir müssen dafür beten. Und ich weiß nicht mehr, wie wir das da gemacht haben. Die Frage ist, ob das sinnvoll ist, so ein Gebet. Aber lassen wir das mal beiseite. Die Erwartung von diesem jungen Mann war, wenn ich jetzt bete und dann gewinnt Frankfurt wirklich, dann ist es doch ein Beweis. Dann muss er doch glauben. Wir haben das doch besprochen. Dann glaubt er doch bestimmt. Und das ist die Erwartung, die wir haben würden. Seinem Freund würde nichts anderes mehr übrig bleiben. Und hier sehen wir genau so eine Situation. Eigentlich diesen Leuten bleibt nichts anderes mehr übrig, sollte man meinen, als zu glauben, gläubig zu werden. Und es sieht tatsächlich so aus. Also Begeisterung macht sich breit. So Vers 11 bis 14. Viele Leute hatten gesehen, was Paulus da tat. Und sie riefen auf Lykaonisch, die Götter sind als Menschen zu uns herabgekommen. Und jetzt kommt der problematische Teil. Sie nannten Barnabas Zeus und Paulus nannten sie Hermes, weil er das Wort geführt hatte. Der Priester des Zeus-Tempels vor der Stadt ließ Stiere und Kränze zum Stadttor schaffen und er wollte den Aposteln zusammen mit der Bevölkerung Opfer bringen. Also Begeisterung macht sich breit und wir sehen wirklich, das ist eine gute Gelegenheit. Die Leute hören jetzt wirklich zu. Ja, sie kennen noch nicht die richtige Botschaft. Sie glauben immer noch an ihre alten heidnischen Götter. Sie glauben schon mal, dass Barnabas und Paulus von den Göttern gesandt sind. Also, dass sie Boten aus dem Himmel sind. Das ist ja schon mal gut. Sie glauben zwar, dass Paulus Zeus ist, Barnabas Zeus ist, also der Göttervater von den Griechen in der griechischen Mythologie. Und Paulus, den halten sie für Hermes, das ist der Götterbote, den die Götter immer hinschicken, dass er irgendwas sagt. Und das haben sie gedacht, weil Paulus so viel geredet hat. Und haben sie gedacht, ja, das ist bestimmt der Bote von den Göttern, der redet dann zu uns und erklärt uns alles. Alles, was die Götter uns sagen wollen. Und jetzt könnte man meinen, okay, das ist ja schon mal ein Anfang. Damit kann man anfangen. Paulus kann jetzt sagen, also ich bin wirklich ein Bote von Gott geschickt. Ich bin ein Apostel. Und ich habe eine Botschaft von Gott für euch. Und dann kann er das erklären. Ist doch ein guter Anfang. Diese Begeisterung kann man nutzen. Paulus und Barnabas reagieren ein bisschen geschockt. Also wenn wir das so lesen, also als erstes kommt die Begeisterung und jetzt kommt die Belehrung. Und eigentlich, das ist ja eine gute Sache. Die sind erstmal begeistert und jetzt belehrt Paulus die und erklärt ihnen dann das Richtige. Und dann können sie das glauben, weil der ist ja ein Götterbote. Dem glaubt man dann. Wir lesen hier als erstes vom Entsetzen der Missionare. Als Paulus und als die Apostel Barnabas und Paulus davon hörten, rissen sie entsetzt ihre Obergewänder ein, rannten in die Menge und riefen: Ihr Leute, was macht ihr da? Wir sind doch auch nur Menschen, genau wie ihr. Wir verkündigen, dass ihr euch gerade von diesen Nichtigkeiten zum lebendigen Gott bekehren sollt, zu dem der Himmel und Erde und das Meer und alles, was darin ist, geschaffen hat. In der Vergangenheit ließ er zwar alle nichtjüdischen Völker ihre eigenen Wege gehen, aber er hat sie nicht ohne Zeugnis gelassen, indem er ihnen Gutes tat. So hat er euch vom Himmel her Regen geschenkt und er hat euch immer wieder reiche Ernten gegeben. Er hat euch satt und froh gemacht. Aber selbst mit diesen Worten konnten sie die Volksmenge nur mühsam davon abhalten, ihnen Opfer zu bringen. Genau, also als erstmal das, was hier passiert ist, das war das, was Paulus und Barnabas auf keinen Fall wollten. Sie wollten nicht die Aufmerksamkeit auf sich lenken. Sie wollten keine Stars sein. Sie wollten nicht die Helden der neuen Bewegung sein. Die Begeisterung um ihre eigene Person, die Anbetung sogar. Einfach nebenbei, das ist eine große Gefahr oft, wenn wir Jesus dienen. Wenn es aufhört, um Jesus zu gehen. Wenn wir anfangen, sozusagen die Vorzüge unseres Dienstes zu genießen, keine Ahnung, die Ältesten in der Gemeinde, wenn sie es anfangen zu genießen, dass alle sie fragen um Rat und denen mit Ehrerbietung und Bewunderung entgegenkommen, dann wird es gefährlich. Aber nicht nur die Ältesten sind in Gefahr, also jeder ist in Gefahr. Jeder, der im Gottesdienst beiträgt, der predigt, der Themen vorbereitet in der Jugendstunde oder in der Kinderstunde und jedem, dem das besonders gut gelingt. Und wenn man das dann merkt, okay, mir gelingt das gut. Und die Leute, die freuen sich dann und sagen, oh, wenn du Kinderstunde machst, das ist immer am besten. Und dann fühlt man sich gut dabei und man sonnt sich in diesem, das ist eine Gefahr, dass es um uns geht. Oder wenn jemand besonders gut singt oder spielt oder seinen Dienst auf gute Art und Weise macht. So, und Paulus und Barnabas, die hatten das Problem nicht, zum Glück. Die haben gesagt, hey, es geht nicht um uns. Ihr schaut zu viel auf uns, dieses Wunder und so, das macht, dass ihr auf uns schaut. Bitte macht es nicht. Wir haben das gar nicht gemacht. Das hat ja Jesus gemacht. Ihr müsst ja, schaut nicht, wir sind keine Götter. Wir wollen ja genau, dass ihr nicht mehr an solche Götter glaubt, sondern dass ihr an Jesus glaubt. Wir sind genauso Menschen wie ihr. Schaut auf ihn. Und dann kommt eben diese Predigt von Paulus. Paulus hält jetzt eine Predigt und das ist eine ganz kurze Predigt. Wir haben vor einigen Malen, als Paulus noch in Antiochia war, haben wir eine lange Predigt gelesen von Paulus. Und die war echt schwer, also die war schon kompliziert aufgebaut mit vielen Bibelstellen. Und Paulus hat es sehr, sehr kompliziert gemacht. Aber da hat er auch zu anderen Leuten gepredigt. Da hat er in die Synagoge gepredigt. Und deswegen war es ihm wichtig, dass er das Alte Testament benutzt hat. Also er hat das Alte Testament benutzt, um auf Jesus hinzudeuten. Um zu zeigen, dass Jesus der ist, von dem im Alten Testament und den Verheißungen die Rede ist. Und deswegen hat er das so gemacht, seine Predigt so aufgebaut. Hier ist eine ganz andere Zuhörerschaft. Hier sind Heiden. Die haben keine Ahnung von Abraham und Mose und vom Alten Testament, die wissen davon nichts. Und deswegen vereinfacht Paulus seine Predigt. Wenn wir das so lesen, das ist eine sehr einfache Predigt. Die Predigt hat im Prinzip, wenn man so will, ja, so zwei oder drei Bestandteile. Als erstes mal so eine Erwartung, die Paulus hier an die Menschen stellt. Also er sagt, jetzt muss was passieren. Heute muss was passieren. Ihr sollt euch zu dem lebendigen Gott bekehren. zu dem der Himmel und Erde und das Meer und alles, was darin ist, geschaffen hat. Ihr sollt euch bekehren zu dem. Und mit bekehren meint er hier das, was in dem Wort drinsteckt. Er meint, ihr sollt endlich aufhören, an diese Götter zu glauben. Und ihr sollt euch abkehren von denen. Und ihr sollt euch umkehren zu Gott. Und ihr sollt auf ihn schauen. Ihr könnt nicht mehr Jesus zu euren Göttern dazupacken. Jesus passt da nicht rein. Ihr könnt nicht sagen, ah, hier sind meine Götter und ich nehme noch Jesus. Der ist auch, der ist richtig gut. Der hat hier gerade den armen Mann geheilt. Den stelle ich dazu zu meinen Göttern. Der ist was Besonderes. Paulus sagt, so funktioniert das nicht. Du musst dich umdrehen, ganz weg und dahin schauen, wo Jesus ist. Nur dahin musst du schauen. Das bedeutet es, sich zu bekehren. Jesus ist der Gott, der alles gemacht hat. Der Himmel und Erde und Meer und alles, was darin ist, geschaffen hat. Sonst keiner. Und dann macht er so eine Art, wie so eine Entschuldigung. Er sagt, ja, Gott, also Vers 16, in der Vergangenheit ließ Gott zwar alle nichtjüdischen Völker ihre eigenen Wege gehen. Also er sagt, ja, ich weiß, ihr habt nicht von Gott gewusst. Und deswegen ist es auch verständlich, dass ihr Gott nicht zu Gott umgekehrt seid. Ich verstehe das, dass ihr auch nichts von Gott wusstet, weil es euch nicht gesagt wurde. Aber es gilt immer noch, ihr müsst euch heute bekehren. Ich habe euch heute Jesus gezeigt. Und weil ich ihn euch heute gezeigt habe, gilt heute die Aufforderung oder die Erwartung, heute müsst ihr euch umkehren. Heute, ab diesem Tag, wisst ihr Bescheid. Bekehrt euch von euren Götzen zu Gott. Und dann schreibt Paulus noch weiter und sagt, schau mal, Gott hat doch sich die ganze Zeit eigentlich um euch gekümmert. Auch als ihr es nicht wusstet, als ihr mit ihm noch nichts zu tun hattet. Gott hat immer für euch gesorgt. Er hat Gutes getan. Er hat euch vom Himmel Regen geschickt. Er hat euch immer wieder reiche Ernten gegeben und er hat euch satt und froh gemacht. Das ist der Gott, der euch das alles geschenkt hat. Das ist der, von dem ich euch erzähle. Das ist Jesus, er, der da steht. Dreht euch um von all eurem alten Götzendienst und schaut nur auf ihn. Macht es nicht mehr. Wir sind keine Götterboten. Wir sind nicht Hermes und Zeus und all das, was ihr euch ausgedacht habt. Wir sind Boten von Jesus. Das ist die Botschaft, die er ihnen bringt. Das ist einfach, das ist leicht, das ist schwer, nicht schwer zu verstehen. Jeder kann das verstehen. Und jetzt sollte man meinen, also wir haben ja gesagt, also die Menschen sind begeistert, alle hören zu. Und jetzt erklärt Paulus das ganz einfach, mit ganz einfachen Worten. Jeder kann es verstehen. Also man sollte meinen, dass sie sich jetzt bekehren. Mit so einer Vollmacht hat er gerade gewirkt und jetzt hat er das so einfach erklärt, jetzt muss sich doch jeder bekehren. Und was jetzt kommt, das ist ganz unerwartet. Und Lukas kommentiert es ganz trocken, einfach nur mit so einem Satz. Und ich habe das dann hier nach der Belehrung folgt einfach nur noch der Blutrausch. All die Begeisterung über das große Wunder und all die Belehrung, all das hat nichts bedeutet. Lukas sagt, aber dann kamen Juden aus Antiochia und Ikonion und sie schafften es, die Bevölkerung auf ihre Seite zu ziehen. Und dann steinigten sie Paulus. Und als sie ihn für tot hielten, schleiften sie ihn zur Stadt hinaus. Ein bisschen Überredungskunst reicht aus und die Menschen, die gestern noch über die Apostel gejubelt haben, die bringen sie heute um. Und das ist das, was wir verstehen müssen, wenn wir uns die Rechnung so machen, dass wenn wir nur Wunder tun würden, dann würden alle glauben. Wenn Gott nur vom Himmel sprechen würde, dann würden alle gläubig werden. Diese Rechnung funktioniert nicht. Sie hat in der Bibel nicht funktioniert. Sie hat auch in der Apostelgeschichte nicht funktioniert. Und ich habe mir dann so überlegt, warum funktioniert es nicht? Eigentlich sollte es doch funktionieren. Warum funktioniert es nicht? Und ich habe das dann einfach mal so vereinfacht mal an zwei Sachen festgemacht. Wunder verändern nicht das Herz. Wunder sind einfach eine Sache, die passieren. Und wir schauen uns diese Sache an, aber sie verändern nicht unser Herz. Es gibt ein Lied, da singt einer und der sagt, wenn du zu Jesus kommst, damit er dich reich macht, dann ist Jesus nicht dein Gott, dann ist Reichtum dein Gott. Und man kann das für alles sagen. Wenn du zu Jesus kommst, damit er dich gesund macht, dann ist Jesus nicht dein Gott, dann ist Gesundheit dein Gott. Wenn du zu Jesus kommst, damit du es gut hast, wer ist dann dein Gott? Dann ist doch nicht Jesus dein Gott. Du bist dein eigener Gott, du willst es gut haben. Und wenn Jesus machen kann, dass es dir gut geht, sagst du, ja, dann nehme ich Jesus. Der macht dann, dass es mir gut geht. Das ist wie Bestechung, wie wenn man kleinen Kindern Schokolade gibt. Ja, die mögen einen dann tatsächlich. Aber wir so bei uns Menschen funktioniert das nicht so einfach. Gott ist nicht so. Gott erkauft sich unsere Liebe nicht so billig mit irgendwelchen billigen Wundern. Er möchte uns nicht bestechen. Gott will die Menschen nicht bestechen, dass sie sagen, oh ja, Jesus ist gut. Nein, Jesus will die Menschen überzeugen. Wunder können oft einfach nur eine Bestechung sein. Sie verändern aber nicht das Herz, nicht das, was wir wirklich lieben. Aber das ist das, was sich ändern muss. Wir müssen Jesus lieben. Und das andere, was ich auch sagen muss, und das ist das, was mich dann auch überzeugt hat, ist, Wunder können auch andere. Ich habe mich mal eine Zeit lang damit beschäftigt und ich habe dann im Internet auf YouTube das gefunden, und zwar war das ganz interessant. Da sind dann Muslime, die erzählen dann von Wundern, die passiert sind. Und dann war da so ein junger Mann und der hat dann erzählt, seine Schwiegermutter, die war schwer krank an Krebs und nichts konnte ihr helfen und die Ärzte haben gesagt, sie wird sterben. Und dann hat er ihr von Allah erzählt und von Mohammed und so und dass die Allah könnte ihr helfen. Und dann haben die gebetet zu Allah. Und dann ist sie gesund geworden. Und jetzt ist sie gläubig geworden. Jetzt ist sie auch eine Muslimin geworden. Und jetzt ist die Frage, schaut mal, wenn wir erzählen, Gott hat mich geheilt, Jesus hat mir geholfen und er erzählt, dass Allah ihm geholfen hat, wie sollen die Leute wissen, wer recht hat? Jeder erzählt solche Geschichten. Überall passieren übernatürliche Dinge. Wir Christen sind nicht die Einzigen, wir haben das nicht gepachtet. Also diese Geschichten erzählen auch andere. Das, was wir haben, ist nicht einfach nur, dass Sachen passieren. Wir haben keine Zaubertricks, die passieren und dann sagen die Leute, wow, ihr habt die schönsten Tricks und so. Das ist das, was wir glauben. Nein, das, was wir in der Bibel lesen und was wir in der Bibel lernen, ist, dass das Wichtigste, was wir haben, die Lehre ist, das Evangelium. Wir sind die, die den Menschen erklären können, wie der Mensch geschaffen ist. Wir können den Menschen sagen, was ist falsch in dieser Welt? Warum sind wir so, wie wir sind? Warum sündigen wir, obwohl wir es gar nicht wollen? Warum sind wir unfreundlich zu den engsten Menschen, zu unserem Ehepartner? Warum ist es so? Warum können wir nicht anders? Und was ist die Lösung dafür? Wir haben eine Lösung dafür. Wir wissen, wie das funktioniert. Wir wissen, dass wir Jesus brauchen, dass er unser Herz neu macht, damit wir andere Menschen werden. Wir wissen, dass wir nie gut genug sind, dass wir es nicht schaffen können. Deswegen brauchen wir Jesus, dass er es für uns schafft. Das ist die einzige Botschaft, die funktioniert. Das ist die einzige Botschaft, die Sinn macht. Nicht wie im Islam, streng dich einfach mehr an. Und vielleicht, wenn du gut genug bist, dann wirst du es schaffen. Das ist doch keine gute Botschaft. Das ist keine frohe Botschaft. Und sie passt auch nicht zu uns Menschen. Die Botschaft der Bibel, das Evangelium, das passt zu uns Menschen. Das ist es, was Jesus uns anbietet. Und das ist auch das, was die Bibel uns lehrt. Die Bibel sagt zu uns, wir müssen das Evangelium verkündigen. Und die Menschen glauben der Verkündigung. Das Wort Gottes, der Heilige Geist überführt durch das Wort Gottes und er überführt die Menschen und er bringt ihnen das bei. Und dann können sie glauben. Nur wenn das Evangelium verkündigt wird, kann ein Mensch gerettet werden. Und wer dem Evangelium nicht glaubt, der kann nicht gerettet werden und dem kann auch kein Wunder helfen. Das sehen wir an einer Stelle ganz deutlich. Und zwar gibt es ein Ereignis, wo Jesus zu den Menschen redet. Und er redet zu ihnen ein Gleichnis. Wir wissen nicht genau, ob es einfach ein Gleichnis ist oder ob das da schon mehr ist als ein Gleichnis. Er redet von dem reichen Mann und dem armen Lazarus. Und er redet davon, wie beide sterben. Und der arme Lazarus, er hat seine Hoffnung offenbar auf Gott gesetzt und er ist im Tod in Abrahams Schoß und findet dort Zuflucht, nahe bei Gott. Und der reiche Mann, wahrscheinlich seine Hoffnung in den Reichtum gesetzt, er ist fern von Gott. Und dieser reiche Mann, der macht sich Sorgen um seine Brüder. Er hat noch 5 Brüder. Und er ruft zu Abraham und sagt, Abraham, jemand muss zu meinen Brüdern gehen, damit sie nicht auch zu mir hier fern von Gott kommen. Und dann lässt Jesus hier Abraham Folgendes sagen. Jesus erzählt hier, ich habe noch 5 Brüder. Lazarus soll von den Toten auferstehen. Lazarus soll sie warnen, damit sie nicht auch an diesen Ort der Qual kommen. Aber Abraham sagte, sie haben die Worte von Mose und den Propheten, auf die sollen sie hören. Nein, Vater Abraham, wandte er ein, einer von den Toten müsste zu ihnen kommen, dann würden sie ihre Einstellung ändern. Oder, das würden wir doch auch sagen. Wenn wir Verwandte haben, die nicht gläubig sind, und dann sagen wir, Gott, wenn jemand von den Toten auferstehen, dann würden sie glauben. Und was sagt Abraham hier? Was lässt Jesus Abraham sagen? Darauf sagte Abraham zu ihm, wenn sie nicht auf Mose und die Propheten hören, werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufsteht. Und das sind heftige Worte. Und Jesus steht hier voll und ganz hinter diesen Worten. Es sind Jesus seine Worte hier. Und das ist schockierend, finde ich. Das bedeutet, sogar wenn jemand von den Toten aufersteht, heißt es noch lange nicht, dass Leute sich dann bekehren. Und wenn einer von den Toten aufersteht und sagt, ich bin wieder auferstanden von den Toten, ihr wisst alle, dass ich tot war, heißt es noch lange nicht, dass die Leute ihm zuhören werden. Die Leute werden das glauben, was ihnen am besten gefällt. Und sie werden ihr Leben so leben, wie es ihnen gefällt, egal was Gott tut mit den ganzen Toten und mit irgendwelchen Wundern und mit all dem. Also das bedeutet für uns, wenn wir über Zeichen und Wunder reden, dann ist meine Überzeugung, und ich glaube, dass das von der Bibel her so ist, Zeichen und Wunder sind in dem Sinne kein besonders gutes Mittel für Evangelisation, nicht viel besser als alle anderen Sachen. Das Mittel der Evangelisation, was wir aus der Bibel kennen, ist, dass wir das Wort verkündigen, dass wir den Menschen von Jesus sagen und das Evangelium verkündigen. Da hinein hat Gott versprochen, da wird er seinen Segen und seine Kraft reinlegen. Natürlich, also ich wollte jetzt nicht, dass wir denken, Wunder wären was Schlechtes. Wunder sind eine wunderbare Sache. Aber Wunder, was wir erwarten von Wundern, da müssen wir vorsichtig sein. Wunder dienen eher, und so würde ich das sagen, sie sind eher ein Zeichen für die, die gläubig sind. Gott bestätigt durch Wunder zum Beispiel die Apostel. Paulus sagt zum Beispiel, die Zeichen und Wunder eines Apostels sind unter euch geschehen. Gott hat bewiesen durch diese Zeichen, dass ich ein Apostel bin. Deswegen könnt ihr mir glauben, dass ich ein Apostel bin. Ihr, die ihr schon gläubig seid an Jesus, ihr seht daran, dass ich wirklich von Jesus ausrede. Wunder sind auch deshalb wunderbar, weil Gott uns auch oft was Gutes durch Wunder schenkt. Also, ich meine, wir haben gebetet in einer hoffnungslosen Situation letztes Jahr. Wir haben für Laura gebetet und Gott hat sie durch diese Zeit geführt. Und jetzt steht sie da und wir hätten das vor einem Jahr nicht geglaubt. Und das ist auch ein Wunder. Und wir freuen uns darüber und wir genießen die Güte Gottes, die er uns dadurch gezeigt hat. Aber als missionarisches Werkzeug ist es trotzdem nicht so gut geeignet. Aus den Gründen, die ich vorhin auch genannt habe. Weil alle können solche Geschichten erzählen. Wir glauben natürlich, dass Gott das gemacht hat. Wir glauben, dass Jesus so gütig war zu uns. Aber deswegen glauben die Leute das dann noch lange nicht, wenn wir es ihnen erzählen. Als missionarisches Werkzeug ist das nicht besonders gut geeignet. Wir schließen diese Stelle jetzt noch ab, also die Begeisterung am Anfang, die Belehrung, die eigentlich zu was führen sollte, und dann einfach nur hier dieser Mord, dieser Blutrausch am Ende. Und dann passiert Folgendes, und das finde ich so irgendwie schon sehr, sehr krass. Im Vers 20 da, und während ihn die Jünger umringten, also Paulus, der da tot oder halbtot auf dem Boden liegt, während sie ihn umringten, stand er wieder auf und ging in die Stadt zurück. Und am nächsten Tag zog er mit Barnabas weiter nach Derbe. Also es scheint so, die Menschen haben Paulus gesteinigt. Und ich muss mir das jedes Mal neu sagen, was Steinigen bedeutet. Man nimmt Steine und man schmeißt sie auf einen Menschen, bis er tot ist. Und dafür nimmt man keine kleinen Steine. Man nimmt große Steine, die einen Menschen auch töten können. Und man wirft so lange auf ihn, bis er tot ist. Und man trifft ihn am Körper, am Kopf. Und irgendwann fällt er dann um und dann ist er tot. Und die Menschen, die haben ihn so verletzt, dass er irgendwann halbtot, ohnmächtig vielleicht zusammenbrach. Und sie glaubten, also bis sie gedacht haben, dass er tot wäre. Und dann zerren sie ihn vor die Stadt hinaus, da wo man Leichen entsorgen kann, wo man Aas und Kadaver entsorgen kann, damit es nicht stinkt in der Stadt. Und als dann die Luft rein ist, dann wahrscheinlich haben die Jünger dann ein bisschen gewartet, die Gläubigen, und die sind dann raus und finden Paulus dort liegen. Und als die sich dann um ihn drängen, dann steht er einfach wieder auf. Und wir wissen nicht, ob er vielleicht war er sogar wirklich tot. Also vielleicht hat Gott ihn auferweckt. Vielleicht war er auch nur halbtot, also nur so wirklich ohnmächtig geschlagen oder so. Aber egal wie, das ist ein Wunder, was da passiert. Jemand, der so mit Steinen beworfen wurde, der hat Knochenbrüche, alles Mögliche. Aber er steht auf und der geht dann direkt wieder in die Stadt zurück und übernachtet dort noch einmal. Und dann steht er auf und zieht einfach in die nächste Stadt nach Derbe und dort macht er einfach weiter. Also ich weiß nicht, ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie das sein, wie das vor sich geht. Also unfassbar. Und das wäre, glaube ich, echt interessant, mit dem mal zu reden. Ich glaube, er kann ganz anders erzählen, wenn er dann, das werden wir später sehen, wenn er sagt, wir sollen für Jesus leiden, dann ist das was ganz anderes, als wenn wir jetzt sagen, ja, ihr sollt für Jesus, wenn ich euch das sage, ihr sollt für Jesus leiden, dann sagt ihr vielleicht, gut, was hast du uns schon zu sagen? Aber Paulus wird dann später das auch sagen. Paulus wird sagen, wir sollen für Jesus leiden. Und die Leute, die ihn anschauen, die wissen, die standen um ihn rum, als er da halb tot lag. Und die wissen, dass er das wirklich, wirklich ernst meint. Also Paulus zieht weiter und die Ernte geht weiter. Und das nächste Mal, das wird wahrscheinlich nächstes Jahr sein, werden wir dann diese Reise abschließen. Also die große Ernte wird abgeschlossen. Ich will einfach nur nochmal sagen, das ist es, was uns das Evangelium gebracht hat. Es war die erste Reise, jetzt erstmal durch die Türkei. Später wird es noch weitergehen. Und irgendwann wird es dann bis zu uns nach Europa kommen. Und so ist das Evangelium zu uns gekommen, mit viel Blut und viel Tränen und mit viel Leid, aber bekräftigt durch Zeichen und Wunder. Amen. Komm, ich bete und dann singen wir noch gemeinsam ein Lied. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du wahrhaftig bist und dass du lebst. Ich danke dir dafür, dass du wirken kannst. Ich danke dir dafür, dass du Wunder tust. Ich danke dir dafür, dass du auf unsere Gebete hörst und dass, wenn wir zu dir beten, dass du wirklich wirkst. Danke dir dafür, dass du uns in unserem Glauben dadurch stärkst, dass du uns ermutigst, dass du uns Freude schenkst durch solche Gaben, die du uns schenkst, durch Gebetserhörungen, dadurch, dass du wirklich, dass du wirksam bist. Herr Jesus, ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass das aus uns raussprudelt, dass dieser Glaube und diese Zuversicht, dass die sichtbar wird in unserem Leben, dass wir den Menschen davon erzählen. Herr, Paulus ist so ein großes Vorbild und der hat es auf so eine besondere Art und Weise gemacht, dass ich weiß nicht, ob ich das könnte. Und ich zweifle, ob da in mir so viel Kraft ist, dass ich zu sowas fähig wäre. Aber du hast ihn gebraucht für sowas Besonderes, Herr. Und ich möchte dich bitten, dass du uns auch gebrauchst. Dass wir bereit sind, unser Leben zu geben, dass wir bereit sind, auch zu leiden, auch Nachteile in Kauf zu nehmen für diese Botschaft, weil wir die Menschen lieben, weil wir uns um sie sorgen und weil wir sie mit dir versöhnen wollen. Herr, hilf uns, dass wir rufen in die ganze Welt hinaus, lasst euch versöhnen mit Gott, dass wir an deiner Stadt bitten. Bitte segne uns auch heute Abend noch, wenn wir gemeinsam beten wollen. Bitte sei du da, bitte hör du auf unsere Gebete. Danke dir für alles. Amen.